Willkommen zu unserer Sendung, liebe Freunde. Am Mikrofon ist Jitka Matkova. Sie hören die Wochenschau, eine Übersicht über die wichtigsten Ereignisse dieser Woche. Am Montag ist der tschechische Premier Wladimir Špidla zu einem sechstägigen Besuch in den USA eingetroffen. In den darauffolgenden Tagen führte er Gespräche mit US-Spitzenpolitikern, unter anderem auch mit Präsident George Bush. Nach diesem Treffen verwies er darauf, dass die tschechisch-amerikanischen Beziehungen auf festen Fundamenten beruhen. Unter Hinweis auf das transatlantische Verhältnis erklärte Špidla, es gebe keine nur europäischen oder nur amerikanischen Entscheidungen. Den tschechischen Premierminister begleiteten während seiner sechstägigen USA-Visite auch Außenminister Cyril Svoboda, Industrie- und Handelsminister Milan Urban wie auch eine Gruppe tschechischer Unternehmer. Politische Gespräche mit Präsident Jacques Chirac, Regierungschef Jean-Pierre Raffarin und anderen französischen Spitzenpolitikern standen am Dienstag auf dem Programm der zweitägigen Visite des tschechischen Präsidenten Václav Klaus in Paris. Seinen eigenen Worten zufolge habe dieser Besuch dazu beigetragen, dass die Tschechische Republik künftig als ein standardmäßig funktionierendes EU-Land gesehen werde. Am Dienstag wurde in Prag bekannt gegeben, dass tschechische Lkw-Fahrer nach dem 31. August eine elektronische Maut für die Benutzung der deutschen Autobahnen bezahlen werden. Ihre Einführung wird eine 15-30%ige Preiserhöhung im Straßenverkehr aus Tschechien nach Westeuropa zur Folge haben, teilte die größte tschechische Fernverkehrgesellschaft ČESMAD mit. Tschechische Bürger sollen künftig zur Strafverfolgung an die EU-Länder ausgeliefert werden können. Eine entsprechende Novelle der Strafordnung hat das tschechische Kabinett am Mittwoch verabschiedet. Ebenfalls am Mittwoch hat sich die Europäische Kommission zufrieden über die Vorbereitung Tschechiens auf die Nutzung von Geldern aus den EU-Strukturfonds geäußert. Tschechien habe wesentliche Fortschritte bei der Vorbereitung von Vorschriften und Verwaltungsstrukturen gemacht, hieß es diesbezüglich aus Brüssel. Seit Mittwoch hat das tschechische Fernsehen ČT einen neuen Generaldirektor. Einen Tag zuvor wählte der ČT-Fernsehrat den bisherigen Redakteur und Moderator dieser öffentlich-rechtlichen TV-Anstalt, Jiří Janeček, aus 6 weiteren Kandidaten in diese Funktion. Am Donnerstag ist der österreichische Präsident Thomas Klestil in Begleitung seiner Frau Margot Löffler zu einer Stippvisite nach Prag gekommen. Nach einem Treffen mit seinem tschechischen Amtskollegen Václav Klaus deklarierten die Staatsoberhäupter den Willen der beiden Länder, ihre Politik der Annäherung und Versöhnung in einem kritischen Dialog fortzusetzen. In den Fragen der Vertreibung der Sudetendeutschen und des AKWs Temelin herrschten jedoch in Österreich und Tschechien nach wie vor unterschiedliche Meinungen vor, sagte nach dem Treffen Thomas Klestil und betonte, beide Länder wollen diese Punkte künftig als Freunde erörtern. Die Regierungskoalition soll nach der Meinung von Finanzminister Bohuslav Sobotka ihr weiteres Funktionieren erwägen. Sollte es ihr nicht gelingen, das geplante Haushaltsdefizit in Höhe von 118 Milliarden Kronen, ca. 2,7 Milliarden Euro im Abgeordnetenhaus durchzusetzen. Minister Sobotka hat dies am Freitag vor Journalisten erklärt. Das war die Wochenschau. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der heutigen Folge unserer Sendereihe Schauplatz widmen sich Silja Schultheis und Robert Schuster dem oft kritisierten Justizsystem in der Tschechischen Republik.
Schauplatz.
Es gibt wohl gegenwärtig in der Tschechischen Republik keinen Bereich, wo die Bürger im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Beitritt ihres Landes zur Europäischen Union größere Hoffnungen auf die Verbesserung der jetzigen Lage hegen würden als im Bereich der Justiz. Die Arbeit der tschechischen Richter oder Staatsanwälte sorgt schon seit langem nicht nur hierzulande für Kritik. Auch die Europäische Kommission bemängelte in den vergangenen Jahren in ihren regelmäßig veröffentlichten Fortschrittsberichten die Arbeit der Justizorgane. Der Hauptkritikpunkt war dabei fast immer die Säumigkeit der Gerichte, welche die bei ihnen eingegangenen Fälle erst nach vielen Jahren behandeln. Einige Tschechen nahmen dies in der Vergangenheit bereits zum Anlass, den Staat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg zu verklagen und begaben dabei oft recht. Jüngstes Beispiel dafür war ein sich über mehrere Jahre hinwegziehender Restitutionsfall. Die Kläger bekamen recht und die Tschechische Republik muss ihnen nun eine finanzielle Entschädigung zukommen lassen. Die verantwortlichen Politiker beteuern natürlich immer wieder, alles dafür zu tun, damit diese Missstände beseitigt werden. Der Normalbürger hat jedoch bislang wenig davon mitbekommen und zögert in vielen Situationen nach wie vor, sein Recht einzufordern und etwa eine Klage vor Gericht einzubringen. Oft spielt aber nicht nur die Befürchtung eine Rolle, ihr konkreter Fall könnte jahrelang unbehandelt beim Gericht liegen bleiben, sondern auch die Angst vor behördlicher Willkür.
Einer, der mit dieser Situation tagtäglich konfrontiert wird, ist der frühere Bürgerrechtler und Mitglied der Charta 77, John Bock, der Sprecher einer Bürgerinitiative, die sich zum Ziel setzte, dabei mitzuhelfen, eine unabhängige Justiz in Tschechien aufzubauen. In Anlehnung an den weisen alttestamentarischen Richter Salomon nennt sich dieser Verein Salomon, das heißt auf Tschechisch Shalomon. Zur aktuellen Lage der tschechischen Justiz im Jahr 14 nach der Wende meint John Bock gegenüber Radio Prag:
Das Justizsystem ist nicht schwarz oder weiß, ist nicht nur schlecht oder gut, sondern es befindet sich in einem tristen Zustand. Erstens ist das die Folge der Politik, die hierzulande ganz allgemein betrieben wird, denn man hat einerseits die Notwendigkeit, ein funktionierendes Rechtssystem zu schaffen, unterschätzt, andererseits auch durch die schlechte Führung des Justizministeriums. Eines der Probleme ist zum Beispiel, dass die Gerichte selber in manchen Fällen nachweislich geltende Gesetze brechen, wenn es etwa um die Rechte der Bürger dieses Staates geht. Wir können diese Fälle auch jederzeit beweisen. Alles, was wir in den vergangenen 9 Jahren in Erfahrung bringen konnten über Fälle von Justizirrtümern oder der Verletzung geltender Gesetze, haben wir in einer Gedenkschrift zusammengefasst und sie dem Justizminister geschickt. Das war eine Art Bilanz unserer bisherigen Tätigkeit, aber auch jener Fälle, die für die Beschuldigten leider zu keinem Freispruch vor Gericht führten, obwohl wir bis heute davon überzeugt sind, dass die Betroffenen unschuldig sind.
Seit 1989 befindet sich die Tschechische Republik auf dem Weg, ein Rechtsstaat zu werden. Die Politik hat dazu die notwendigen Voraussetzungen geschaffen und die Strukturen, etwa bei der Staatsanwaltschaft, dem westeuropäischen Modell nachempfunden. Ein gut funktionierendes Rechtssystem hängt jedoch auch von der Bereitschaft der Bürger ab, im Zweifelsfall von ihren Rechten Gebrauch zu machen und sie auch einzufordern. Wie hat sich also im besagten Zeitraum das Verhältnis der Bürger zur Justiz bzw. ganz allgemein das Rechtsempfinden der Tschechen verändert? John Bock macht da aus seiner Enttäuschung keinen Hehl und nennt auch einige Ursachen dafür.
Ich sehe dahinter leider auch ein Versagen der öffentlich-rechtlichen Medien und des hiesigen Bildungssystems. Das Rechtsempfinden ist sehr gering, die Menschen sind ganz einfach unwissend. Oft, wenn sie es mit den Justizorganen oder Polizeiermittlern zu tun bekommen, werden sie gar nicht über ihre Rechte aufgeklärt und fordern das auch gar nicht ein. Oder aber sie versuchen im guten Glauben, bei Polizeiverhören mit verschiedenen Aussagen ihre Unschuld zu unterlegen, ohne aber zu wissen, dass später alles gegen sie verwendet werden könnte. So kann es passieren, dass ein Mensch dann im wahrsten Sinne des Wortes Opfer des ganzen Justizapparats wird.
Monatlich wenden sich laut John Bock etwa 50 Personen an den Verein Shalomon mit der Bitte um Hilfe bei konkreten Rechtsfällen. Die meisten davon müssen jedoch laut Bock gleich wieder abgelehnt werden, weil es dem Verein einerseits an den notwendigen Mitteln fehlt, um die Sachen zu verfolgen, andererseits aber will Shalomon nicht die Rolle von Rechtsanwälten übernehmen. Vorrangiges Ziel dieses Vereines ist es nämlich, überall dort aktiv zu werden, wo im Zuge des Ermittlungsverfahrens Verletzungen der elementarsten Grundrechte vermutet werden. Wann ist die Vereinigung Shalomon entstanden? Was sind ihre Ziele? John Bock erinnert sich im Folgenden an die Anfänge.
Die Vereinigung wurde 1994 gegründet, doch schon zuvor hat sich jeder von den Gründern mit bestimmten Fällen befasst. Als sich dann aber die Fälle häuften, sahen wir, dass es nicht mehr möglich war, diese aus der Position von Einzelkämpfern zu verfolgen. Und wir haben dann eben ziemlich überstürzt diesen Verein gegründet. Seither haben wir vielleicht an die 1000 Fälle verfolgt, aber nicht allen konnten wir natürlich nachgehen. Unser Ziel dabei war und ist es immer noch dabei zu helfen, verloren geglaubte Akten und eventuell Beweise zu finden, die den einen oder anderen Fall in ein völlig anderes Licht rücken würden. In vielen Fällen waren wir dabei sogar erfolgreicher als die Rechtsanwälte oder Polizisten.
Bei weitem richtet sich jedoch die Kritik des Vereins nicht nur ausschließlich gegen die Richter oder Staatsanwälte. Auf der offiziellen Homepage von Shalomon, die als einziges Medium dient, mit dem der Verein mit der breiteren Öffentlichkeit in Kontakt treten kann, sind auch einige Fälle aufgelistet, wo Anwälte ihren Verpflichtungen den Mandanten gegenüber untreu wurden und sich etwa ohne Wissen ihres Auftraggebers mit der Polizei zu arrangieren versuchten. Kritisiert wird dort ebenfalls, dass vor allem jene Anwälte, die den Angeklagten per Beschluss des Gerichts zugewiesen werden, in vielen Fällen wichtige Termine vor den Untersuchungsrichtern nicht wahrnehmen und dann auch nicht vor Gericht erscheinen. Diese Erfahrung ist, so Bock gegenüber Radio Prag, für viele seiner Mandanten oft ganz besonders schmerzlich. Bock war als Regimekritiker vor 1989 selber von den damaligen Behörden oft verfolgt worden und weiß deshalb, wie wichtig eine Vertrauensbasis zwischen Anwalt und Mandant ist. Wie viele ehemalige Bürgerrechtler beteiligen sich eigentlich an der Tätigkeit des Vereins Shalomon?
Ja, sem de facto jediný, pak ještě snad jeden člen, pan Tomán, který má trošku jinou zkušenost, nicméně si.
Ich bin eigentlich der Einzige, zusammen mit noch einem weiteren Kollegen, die wir schon damals unsere Erfahrungen mit dem Justizsystem des Landes machten. Ich aber hatte eigentlich noch relativ Glück, denn bis auf einige Fälle, als ich in Untersuchungshaft war, wurde ich eigentlich vom Gericht nie zu einer Haftstrafe verurteilt. Dank meines Anwalts war ich auch einer der wenigen, denen es gelungen ist, aus der Untersuchungshaft entlassen zu werden. Bestimmt spielt diese persönliche Erfahrung eine große Rolle dabei, was ich jetzt tue.
Gibt es eigentlich irgendwelche Statistiken, in welchen Fällen sich die Menschen am häufigsten an die Mitglieder des Vereins Shalomon wenden? Abschließend kommt noch einmal der frühere Bürgerrechtler John Bock zu Wort.
Vysoké procento lidí, kteří jsou odsuzováni v této zemi, podle nás
ein hoher Prozentsatz derer, die in diesem Land verurteilt werden und wo wir unsere Zweifel haben, ob das von Seiten der Behörden im Einklang mit dem Gesetz geschah, werden aufgrund des Paragraphs 250 ins Gefängnis geschickt, das heißt wegen Betrugs bzw. versuchten Betrugs. Viele davon werden heute beschuldigt, dass sie zum Beispiel versuchten, sich eine eigene Existenz aufzubauen und dabei vorsätzlich die gewährten Kredite nicht zurückzahlen wollten. Natürlich trifft das für viele Fälle zu, aber wir behandeln bereits mehrere Fälle, wo völlig eindeutig ist, dass diese Lage nicht durch Eigenverschulden verursacht wurde. So kommt es vor, dass Schulden kriminalisiert werden, obwohl Schulden an sich keine Straftat darstellen, was auch in internationalen Verträgen und Konventionen enthalten ist. Meiner Meinung nach hängt das damit zusammen, dass die Richter aus früheren Zeiten übernommen wurden und oft nicht wissen, was das bedeutet, sich auf eigene Beine zu stellen. Sie können somit gar nicht nachempfinden, was das für ein großes Abenteuer darstellt.
Soweit Silja Schultheiß und Robert Schuster, die sich in der heutigen Schauplatzsendung mit dem tschechischen Justizsystem befassten. Nun unser nächster Beitrag. Wie man auf die vergangene Woche zurückblicken kann, darüber macht sich Martina Schneibergova Gedanken im folgenden Feuilleton.
Die Wochenzeitschrift Respekt bringt mit jeder ihrer Ausgaben auf der letzten Seite unter dem Titel Vorige Woche eine Art Rückblick auf das Geschehen der letzten 7 Tage. Kurz und bündig, ohne ein einziges kommentierendes Wort und oft nur mit einem einzigen knappen Satz, wird an die einzelnen mehr, aber auch weniger wichtigen Ereignisse erinnert. Die chronologisch nacheinander gehäuften Zitate von Presseagenturen sowie Kurzberichte, die zu einem ununterbrochenen Wortstrom werden, bieten dem Leser keine Zeit für eine Atempause. Vor seinen Augen defilieren die Bilder, die chronologische Reihenfolge lässt manchmal bizarre Verbindungen von weltpolitischen Ereignissen mit skurrilen Lokalmeldungen entstehen. Ich muss zugeben, ich freue mich jeden Montag, wenn ich die neue Ausgabe von Respekt in die Hand nehme, auch diese Art Wochenschau. Bevor ich am Montag wieder die nächste Übersicht lesen werde, versuche ich nun nach dem Vorbild von Respekt meine Auswahl der beachtenswertesten Ereignisse der letzten Tage zusammenzufassen. Der mutmaßliche Erfinder des Würfelzuckers, Jakob Christian Rath, hat in der südböhmischen Stadt Dačice eine Gedenktafel erhalten. Auf der Prager Burg hat sich der Stil geändert. Die Höflichkeit und der Humor von Václav Havel wurden durch grimmige Auftritte von dem jähzornigen Václav Klaus abgelöst, schrieb die französische Tageszeitung Le Figaro am Dienstag. Der Dienstag wurde von der Tageszeitung Mladá Fronta Dnes als ein großer Tag der tschechischen Diplomatie bezeichnet. Das Treffen des tschechischen Premiers Wladimir Špidla mit US-Präsident George W. Bush am Dienstag im Weißen Haus dauerte um fast eine halbe Stunde länger als geplant. Karel Gott will trotz eines leichten Gehirnschlags weiter singen, berichtete die DPA am Mittwoch. Das tschechische Fernsehen ist 50 Jahre alt und ich möchte nicht, dass es zu einer altmodischen Dame wird, die am Kamin sitzt und Socken strickt. Dies erklärte der neu gewählte Generalintendant des öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehens, Jiří Janeček, gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK. Havel sagte, dass Klaus Volleyball besser und auf einem höheren Niveau spielte als er. Dies erklärte der Chef des tschechischen Volleyballverbandes Pavel Kučera gegenüber der ČTK, nachdem er vorige Woche in Spanien mit dem tschechischen Ex-Präsidenten Václav Havel telefoniert hatte. Schade nur, dass Präsident Václav Klaus von der Existenz dieser zweifelsohne objektiven ČTK-Nachricht offensichtlich nichts ahnt, denn seine Kanzlei hat vorige Woche der öffentlich-rechtlichen tschechischen Presseagentur gekündigt.
Begegnungen mit Filmen und mit den Leuten, die diese Filme machen. Dies ist das Wichtigste, was man von einem Festival erwartet. Zu einer solchen Begegnung, die sich Anfang Juli auf dem 38. Internationalen Filmfestival in Karlovy Vary Karlsbad abspielte, lädt sie im heutigen Kultursalon Markéta Maurova ein.
Schillernde Filmstars, pompöse Preisverleihungen, rauschende Partys. Man könnte fast den Eindruck bekommen, dass dies das überhaupt Wichtigste an einem Filmfestival ist. Doch hinter diesem Schein bleibt glücklicherweise noch genug Raum für normale Zuschauer, die sich für die eigentlichen Filme interessieren. Bleiben genug Möglichkeiten für Treffen mit Leuten, die diese Filme machen. Eine solche Möglichkeit fand ich auch auf dem Filmfestival in Karlovy Vary, und zwar im Rahmen des sogenannten Forums der Unabhängigen. Der Dokumentarfilm Heirate mich, der deutschen Regisseure Jeanette Egert und Uli Gaulke, hat mich sehr beeindruckt. Und so habe ich seine Autoren ans Mikrofon gebeten. Die Konfrontation zwischen Mann und Frau, der Zusammenprall verschiedener Kulturen, die Beziehung eines Dokumentarautors zu den Protagonisten. Das waren einige unserer Gesprächsthemen, zu denen uns der Film inspirierte, der von der Ehe der Kubanerin Gladys und des Deutschen Erik erzählt. Heirate mich ist ein sehr persönliches Dokument. Wie haben Sie das Thema für das Dokument gefunden? Ein Paar, das so offen über sich selbst spricht und sich drehen lässt.
Also wir kamen auf die Idee, als der Ehemann, ihr zukünftiger Ehemann, uns anrief und von dieser Geschichte erzählte. Dann haben wir natürlich auch überlegt, was können wir erzählen mit dieser Geschichte? Und wir wollten etwas erzählen über das Ankommen einer Frau aus der dritten Welt in der ersten Welt. Und wir wollten von diesem Aufprall der Kulturen erzählen. Das war uns sofort als Idee im Kopf.
Also die erste Idee war die Konfrontation von Kulturen, nicht der beiden Menschen.
Ja, in Form dieser sehr intimen Beziehung. Wir wollten es sozusagen nicht als globales Thema polemisieren, sondern wir wollten es an zwei konkreten Figuren in der Zeit, wo es passiert, erzählen. Und das war die große Chance zu erleben, was sozusagen noch nicht da war, sondern mit ihnen zusammen diesen Weg zu gehen. Das war die Herausforderung.
Wir wussten natürlich vorher nicht, was passieren würde. Wir ahnten nur, weil wir selber aus der DDR sind und den Weg in sozusagen in die Bundesrepublik gegangen sind, dass wir ahnten, es wird ganz viele Konflikte und ganz viele Probleme geben. Aber wir dachten eigentlich vorher auch, Gladys wird sich noch mehr mit Deutschland auseinandersetzen, einen Job suchen, rausgehen, sich mit Leuten konfrontieren, bis wir dann nach einer Zeit des Drehens merkten, dass ihre Auseinandersetzung mit Deutschland bei Erik stattfindet, also mit dem Menschen, der ihr am nächsten ist und mit dem sie sich nicht nur über Mann-Frau, sondern auch über ihr neues Land auseinandersetzen muss. Und das war für uns eine ganz neue Erfahrung. Und erst dachten wir, das ist, reicht nicht. Und dann haben wir gemerkt im Material, es ist, erzählt noch viel, viel mehr von den Dingen und sehr, sehr persönlich. Und da waren wir dann ganz glücklich drüber.
Sie haben erwähnt, wir wurden selber mit der BRD konfrontiert. Das war aber nur eine Konfrontation von zwei politischen Systemen, nicht von zwei Kulturen.
Doch, das sind zwei verschiedene Kulturen. Wir sprechen zwar dieselbe Sprache, aber wir haben haben eine andere Sozialisation. Das ist nicht nur auf die Politik zu reduzieren, sondern das Wertesystem, das Denksystem ist ein anderes und auch die Emotionen sind anders. Und wenn man von einem Tag auf den anderen sozusagen übernommen wird, dann ist es gerade schwieriger noch rauszufinden, weil der andere ja die gleiche Sprache spricht und trotzdem sind so viele Unterschiede da. Das war ein sehr diffiziler Weg. Natürlich ist es bei einer wenn zwei Kulturen, die so unterschiedlich sind wie die kubanische und die deutsche, aufeinandertreffen, prallt es natürlich, es ist augenscheinlich, aber auch dort ist die Gratwanderung sehr, sehr filigran und schwierig oft.
Und als Sie selbst Kuba besucht haben, haben Sie sich daran erinnert, an das Frühere oder?
Also für mich war es so, weil ich das erste Mal 1997 mit Jeanette zum Drehen nach Kuba kam, für mich war es sozusagen so ein Zurückfall in die eigene Geschichte. Also es war irgendwie so ein Zustand in Kuba, der mich an früher erinnerte und der sozusagen noch da war. Ja, also weil was in Deutschland schon nicht mehr existent war und auch diese Bilder, was man kannte mit der Improvisation, das Leben meistern mit wenigen Dingen und so weiter, das passierte da alles noch tagtäglich, was bei uns schon völlig weg war, ja, und da fand ich Sachen wieder und dann ging ich so zurück in die Vergangenheit und ich glaube, Jeanette, ist es schon viel, viel früher in Kuba passiert.
Ja, ich habe ein halbes Jahr in Kuba gelebt und habe dort studiert, aber auch noch zu Ostzeiten, also 1989. Und als ich dann 1995 das erste Mal wieder in Kuba war, habe ich auch diese Reise nochmal in die Vergangenheit gemacht. Und als ich dann Uli an der Filmhochschule kennenlernte und wir die ersten Ideen hatten, Filme zusammen zu machen, war Kuba immer wieder ein Thema.
Sie haben gesagt, der Hauptheld hat sich eigentlich selbst gemeldet, hat Sie angerufen und seine Geschichte angeboten. Aber wie ist es Ihnen gelungen, die Leute dazu bewegen, dass Sie so offen über sich erzählten?
Also er hat sich ja gemeldet, aber nicht mit dem Hintergedanken im Kopf, jetzt machen die einen neuen Film. Daran hat, glaube ich, Erik nicht gedacht. Das war unsere Idee dann sofort. Und wir haben ihn gefragt und er hatte nichts dagegen. Das andere ist Kleinarbeit. Das ist ganz furchtbar lange Kleinarbeit. Und wir hatten natürlich den großen Vorteil, dass wir Gladys kannten. Und zwar Gladys besser und eher als Erik. Und über Gladys haben wir auch immer wieder den Zugang zu Erik gefunden in den ganz schwierigen Momenten. Und es gab sehr viele Momente von großer Nähe, aber auch großer Ablehnung. Weil wenn man sich so nah kommt, dann passieren natürlich ganz viele Auseinandersetzungen und man erkennt sich selbst da drin und man erkennt seine Seiten, die man nicht so gut findet und Seiten, die man gut findet. Und dann muss man sich aneinander reiben. Und wir haben aber es immer wieder geschafft, zueinander zu finden und auch einen Respekt zu bewahren voneinander. Und ich glaube, wir haben ihnen ganz viel zu verdanken, dass sie von sich aus dann doch so offen waren. Auf der anderen Seite ist es natürlich, es passiert nicht jeden Tag, dass ein Film über jemanden gemacht wird, über sich selbst. Und es ist natürlich auch immer ein bisschen so ein Anreiz, weil dieser Film wird ja bleiben. Und ich glaube, das ist bei vielen Menschen so im Kopf, es ist etwas, was von mir bleibt. Und das hat, glaube ich, die beiden auch immer wieder ein bisschen motiviert, zu sagen, wir drehen weiter.
Haben sich die Akteure auch am Schneiden beteiligt? Haben die zum Beispiel verboten, etwas im Film zu lassen oder so?
Nein, das ist grundsätzlich so bei uns, dass es nicht sozusagen vorgesehen ist. Wir haben natürlich, wenn wir 2 Jahre mit denen verbringen, also wir haben auf jeden Fall im Kopf, was wir machen dürfen und was nicht. Ich sag mal so, wir sind sehr weit gegangen in dem Film, wir sind auch bis an die Grenzen gegangen, aber wir waren uns immer bewusst, dass wir das immer noch in der Augenhöhe unserer Figuren erzählen. Es spielt sich so ein über die 5 Jahre, in denen wir jetzt wirklich mit sehr intimen Geschichten zu tun hatten, dass man weiß, was man machen darf und was man nicht, weil uns geht es wirklich nicht darum, etwas zu enthüllen, sondern es geht uns darum, etwas über die Menschen über ihr Inneres zu erzählen, das auch immer da ist. Das heißt, wenn sie den Film am Ende sehen und wir das so konzentriert auf die Leinwand bringen, sind wir uns schon relativ sicher, dass sie das auch akzeptieren, weil sie das einfach akzeptieren in Bezug auf, dass es ein Stück aus ihrem Leben ist. Es ist ja auf jeden Fall wiedererkennbar. Sie haben manchmal einen anderen Zugang, als wir ihn sozusagen kreiert haben, also so wie auch jeder andere verschiedene Zuschauer haben auch verschiedene Meinungen zu dem Film, so sehen sie den zum Teil auch anders, als wir ihn gesehen haben, aber es ist aus ihrem Blickwinkel erzählt. Daran arbeiten wir ja auch monatelang im Schnitt.
Wenn man so eine intime Geschichte so nah verfolgt, dokumentiert, hat man nicht Lust, in das Schicksal, das vielleicht in Krise gerät, einzugreifen, zu helfen?
Also es war auf jeden Fall so. Ich glaube, wir haben die meiste Zeit damit verbracht, nicht zu drehen, sondern am Telefon gewisse Dinge auch wieder zu entschärfen.
Man hat schon Lust einzugreifen. Während des Drehens allerdings muss man wissen, dass man sich zurückhalten muss, weil da verhandeln natürlich die beiden Protagonisten vor der Kamera. Aber so ein Dreh besteht doch immer aus ganz viel Vor- und Nachbereitung. Also es wird vorher ganz viel geredet, es wird hinterher ganz viel geredet und es wird werden auch über diese Dinge gesprochen. Das ist sicherlich das, was man dann, ja, was wäre gewesen, wenn die Kamera nicht da gewesen wäre. Das kann man dann gar nicht mehr beantworten, weil sie ist da, wir sind da, die anderen sind da. Es ist so, wie es dann ist. Und wenn die Kamera nicht da ist, ist es natürlich anders. Aber das kann man ja nicht überprüfen, weil die Kamera nicht da ist. Man hat schon Lust, ab und zu einzugreifen. Man kann nicht der neutrale Beobachter sein. Man setzt sich mit seinen Protagonisten auseinander und die setzen sich mit einem auseinander. Aber das macht das Filmemachen auch aus.
Soweit, liebe Freunde, das Interview mit den deutschen Regisseuren Jeanette Eckert und Uli Gaulke, das Margareta Maurova auf dem Filmfestival in Karlovy Vary führte. Und damit ist diese Sendung zu Ende. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás zachytíte od